Ich kann meine Gedanken beeinflussen und ich kann mich entscheiden, wie ich Dinge wahrnehmen möchte. Das ist ein Training. Wir kommen auf diese Welt, sind total frei und offen und dann verlernen wir ganz viele Dinge. Und es wird abverlangt, dass wir uns eng machen, damit wir reinpassen ins System. Und dann kommt der Weg zu sagen, okay, jetzt mache ich, ich erobere mir das zurück. Und ich erlerne oder trainiere das an, dass ich die Dinge auch positiv sehe oder dass ich den Fokus lege auf das Positive. Und das ist was, was ich mache und was mir hilft, auch durch alles durchzukommen.
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese 3 Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb.
Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool?
Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz und ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Was treibt sie an und gibt ihnen Sinn? In einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Und wie und wo finden wir eigentlich diesen Menschen, der wir schon immer sein wollten? Als Stimme von Tok 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 blickt Tokumbo Akinro bereits auf eine eindrucksvolle Karriere zurück. In 15 Jahren veröffentlicht die Acoustic Soul Band 13 Alben und steht unter anderem mit dem Filmorchester Babelsberg sowie dem NDR Pops Orchestra auf der Bühne. Die Band gewinnt insgesamt 5 German Jazz Awards und tourt jahrelang rund um den Globus, bevor sie sich 2013 auflöst. Als Tokumbo erfindet sich die Sängerin kurzerhand neu und knüpft mit ihrem Solo-Debüt Queendom Come in 2014 nahtlos an die errungenen Erfolge an. Sie nimmt sowohl auf künstlerischer als auch auf geschäftlicher Ebene ihre Geschicke selbst in die Hand. Fasziniert Musikkritiker und Fans gleichermaßen mit einer Melange aus Mellow Folk Pop und Singer-Songwriter Jazz und navigiert seitdem nach ihren eigenen Regeln als Sängerin, Songwriterin und leidenschaftliche Mutter durch die Musiklandschaft und einen Alltag, der im vergangenen Jahr auch ihr eine Menge neue Weichenstellungen, Fokus und Mut abverlangt hat. Ihr 2018 erschienenes Album The Swan sorgt sowohl in der Presse als auch in der audiophilen Hi-Fi- und Vinyl-Szene für eine Menge Aufsehen. Sie spielt ein umjubeltes Konzert mit der NDR Radiophilharmonie im ehrwürdigen Kuppelsaal in Hannover und erst kürzlich wurde Tokumbo mit dem renommierten International Acoustic Music Award in der Kategorie Best Female Artist ausgezeichnet. Im Pandemiejahr 2020 ruft sie mit Airplay for Artists eine Initiative ins Leben, die den Radiomachern Deutschlands Produktionen aus diesem Land ans Herz legt und so in den vergangenen Monaten diversen Künstlerinnen und Künstlern abseits des Mainstreams den Weg in Rundfunk- und TV-Formate ebnet. Mich fasziniert ihre Beharrlichkeit, ihr Fleiß, Mut und nicht zuletzt ihre Songs und ihre Stimme. Und sie beweist es immer wieder. Leise ist das neue Laut. Und ich glaube, das kommt unter anderem auch in unserem Gespräch im Januar 2021 ganz gut zum Ausdruck. Liebe Tokumbo, wir sind verbunden über dieses Internet und ich glaube, keiner meiner bisherigen Gäste, da war ich so hartnäckig, einen Termin zu finden wie bei dir. Und ich verstehe es so gut, weil ich mitgekriegt habe, was mit dir im letzten Jahr so los war. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir es hingekriegt haben. Die Achse Münster-Hannover steht, glaube ich, oder?
Hallo lieber Jan, ich freue mich auch riesig, dass es jetzt geklappt hat.
Noch ein Novum ist, ich habe eigentlich noch nie mit einer Frage von Elvis angefangen, so eins dieser Podcast-Gespräche. Das möchte ich heute aber tun, denn was mich echt interessiert ist, was machst du so wirklich gerne?
Am allerliebsten lernen. Das habe ich so gemerkt. So in den letzten Wochen habe ich mir darüber Gedanken gemacht und und habe gedacht, so, das mache ich einfach am liebsten. Ich lerne immer gerne was Neues und das ist auch was, was mich durch alles so durchträgt. Und ich bin unheimlich wissbegierig. Ich weiß noch, als die Schule aufgehört hat, dachte ich, jetzt vorbei. Also ich bin schon sehr gerne zur Schule gegangen, auch wenn ich nicht alle Fächer mochte. Und ich konnte mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass es dann damit irgendwie getan ist. Und habe dann auch nach dem Studium festgestellt, Mensch, super, ich kann ja selber bestimmen, was ich lernen möchte. Wenn ich eine neue Sprache lernen möchte, mache ich das einfach. Dann suche ich die Methode, die für mich dann funktioniert und Ich bin sehr gerne fleißig und dann eigne ich mir einfach die Sachen an. Und das hat mir tatsächlich auch jetzt im ganzen letzten Jahr, wir sind jetzt fast ein Jahr in der Pandemie, das hat mir sehr, sehr geholfen, mich so in einen Groove zu bringen für die Zukunft, für die Zeit danach und auch währenddessen einfach umzuschwingen und umzuschwenken und zu sagen, okay, jetzt sind meine Auftritte weg, aber was kann ich machen? Okay, das und das könnte ich machen. Das muss ich dann lernen jetzt.
Und das Lernen so quasi der Prozess des Lernens oder ist für dich auch das Ergebnis dessen? Das heißt, ich lerne etwas, um dann dafür meine Skills und jetzt bin ich bereit oder ist es auch der Prozess des Lernens, der dich reizt?
Der Prozess, der reizt mich einfach, weil die Tatsache, also ich finde es einfach faszinierend, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Du schüttest was rein und am nächsten Tag ist es voller als vorher, sage ich mal. Also es ist wie so ein Gefäß, was niemals zu voll ist und niemals, du kannst einfach unendlich viel reintun. Ne? Und das fasziniert mich einfach. Und dieser ganze Prozess von, ich beschäftige mich mit etwas und dann setze ich das um und merke, ich kann heute mehr als gestern. Das finde ich unglaublich.
Bist du denn eher so der analoge Lerntyp oder der digitale? Das heißt, gerade im letzten Jahr ja eben boomte natürlich zum einen das Business der Webinars. Das heißt, jeder bot dann letztendlich auch so sein Programm digital an. Zum einen ganz gut, zum anderen habe ich gemerkt, so immer dann, wenn ich mir Angebote angeschaut habe, was möchte ich gerne machen, weil das hat mich auch immer sehr inspiriert, wenn du davon erzählt hast, war ich so ein bisschen auch, war mir das fast zu viel, das Angebot war zu groß und ich konnte nicht so selektieren, ist das wirklich was für mich? Oder bin ich dann doch eher der Typ, der mit dem Buch sich hinsetzt und sagt, ist egal, ob das jetzt die letzte Auflage von vor 4 Jahren ist, ich setze mich jetzt mit dem Buch in meinen Ohrensessel und lerne da. Oder wie ist das bei dir? Bist du so ein auf allen technischen Devices gut vernetzt, was das angeht?
Tatsächlich, muss ich sagen. Also ich lerne sehr gerne digital. Ich liebe solche Kurse. Also ich muss dazu auch sagen, für mich hat das eine ganz große Welt eröffnet, weil als ich auch Mutter wurde, habe ich mich einfach zurückgezogen, auch aus dem Business und aus dem aktiven Musikleben. Ich habe erstmal ganz wenig Konzerte gespielt und habe mir Zeit gelassen und habe mein letztes Album The Swan in der Zeit mit sehr, sehr viel Zeit entwickelt und geschrieben und aufgenommen mit meiner Band und meinem Team. Und diese Erkenntnis übers Internet habe ich Zugriff auf unheimlich viel Material, auf alles, was ich will. Das war für mich unglaublich toll, weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin nicht zwangsläufig abgeschnitten, auch wenn ich mich entscheide, also weil das ja auch eine innere Entscheidung ist. Nicht für mich war es ganz wichtig, ich wollte ganz, ganz, ganz viel Zeit mit meinem Sohn verbringen. Ich wollte dabei sein, als er die ersten Schritte gemacht hat, dass die ersten Schön, Worte gesprochen hat. Und deswegen habe ich mich gegen so bestimmte Mainstream-Strömungen auch entschieden und habe gesagt, nee, ich glaube, es ist noch nicht das Richtige, dass er jetzt in die Krippe kommt, so wie alle anderen oder so. Und das war also eine bewusste Entscheidung für mich, mein Mutterherz oder meine Mutterseele. Aber ich bin ja eben viel mehr natürlich auch. Ich bin nach wie vor die Musikerin und die Frau, die immer unheimlich aktiv war und unter Strom stand mein Leben lang. Und diese Seite wollte natürlich auch befriedigt werden. Und da die Erkenntnis zu haben, wow, ich kann einfach unheimlich viel teilhaben an Dingen, weil ich nicht mehr davon abhängig bin, dass dann jemand mitkommt mit dem Kind oder ich kann einfach gar nicht weg, so Konferenzen oder alles Mögliche ist einfach eine Zeit lang nicht möglich und das war einfach eine ganz, ganz tolle, ein toller Einstieg für mich und ich kann das total sehen, dass das so natürlich eine Flut ist, das hat jetzt auch einfach überhand genommen im letzten Jahr, weil alle sich so darauf dann konzentriert haben, weil so viele Menschen dann natürlich ins Netz ihre Aufmerksamkeit verlagert haben und da kommt natürlich die große Kunst des Fokussierens rein und ganz klar zu sagen, was ist jetzt für mich wirklich interessant und sich da nicht ablenken zu lassen, So, also, und ich fahre schon mehrgleisig, dass ich bestimmte Sachen, also ich habe verschiedene Kurse, die ich dann mache, aber es ist, hat immer, alles hat immer so seine Zeit und dann konzentriere ich mich einfach nur darauf und ich habe inzwischen auch ein sehr großes Vertrauen, einfach weil ich der Typ bin, ich breche auch Sachen nicht ab. Ich mache das dann auch zu Ende. Eine Zeit lang habe ich immer so gedacht, Mensch, jetzt hast du ganz schön viele Kurse dir so gehamstert. Machst du das dann auch? Aber meine Erfahrung ist, ich mache die auch zu Ende. Aber einfach in dem Tempo, das ich brauche und auch zu dem Zeitpunkt, wo es passt. Wenn ich merke, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ich möchte gern, sagen wir mal, ich möchte einen Livestream machen. Da muss ich mich einfach mit den Sachen beschäftigen, die das die Voraussetzungen dafür sind. Und danach kann ich mich dann wieder auf andere Sachen konzentrieren. Und ich bin insofern mehrgleisig unterwegs, dass ich liebe auch Bücher natürlich. Analoge Bücher lese ich unheimlich gerne, aber das ist manchmal im Alltag mit der Familie einfach, kommt das zu kurz. Deswegen bin ich ganz stark auf Audiomedien umgestiegen auch zum Teil oder es ergänzt sich. Es ist ganz oft so, dass ich ein Buch kaufe und dazu habe ich aber auch das Hörbuch. Und dann, das schließt sich einfach so an. Mhm. Und wenn ich Sport mache, dann höre ich das Hörbuch oder ich lerne auch ganz viel über Podcasts. Ich liebe Podcasts, deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt in so einem Format uns zusammenfinden, weil das mein liebstes Format ist eigentlich. Mhm. Ich finde das einfach toll, welche Möglichkeiten wir heutzutage haben.
Aber du sagtest halt gerade ganz häufig, du sagtest Fokus, konzentriert. Und ich habe dich vor allen Dingen als jemanden kennengelernt, die wahnsinnig gut strukturiert ist. So, immer wenn ich von dir erzähle, bei anderen sage ich, ja, das ist, man kann das so machen und man kann das so machen wie Tokumbo. Und die ist halt sehr, also dass ich schon fast, wenn ich von meinen Sachen so erzähle, und wir haben uns viel ausgetauscht auch im letzten Jahr der Pandemie, dass ich manchmal schon fast so ein schlechtes Gewissen habe und denke so, boah, wenn die wüsste, wie unstrukturiert ich jetzt gerade bin, was meine Ablage, was das und jenes angeht. Oder beziehungsweise ich mir auch mehr Mühe gegeben habe. Sag mal so, du weißt genau, was du willst, du weißt genau, wo du dir die Informationen natürlich auch so herholen kannst. Und dann kommt so ein Jahr, wo so eine Planbarkeit komplett in den Grundfesten so ein bisschen erschüttert ist. Also sprich, all die Dinge, wo man sagt, ja, das mache ich jetzt, weil ich dann und dann da sein möchte. Also quasi Songs schreiben, dann eine Platte aufnehmen, dann auf Tour gehen. Das sind all die Dinge, die kann man natürlich ganz gut planen. Und es war außer Kraft gesetzt. So. Was hat das mit dir gemacht?
Ich denke, das Strukturierte, das spielt mir da in die Hände, muss ich sagen. Weil natürlich, also als jemand, der gerne auch Dinge kontrolliert, ist es schon schwierig. Aber gleichzeitig, ich verlagere dann einfach meinen Schwerpunkt. Und das hat mir sehr geholfen trotzdem, weil natürlich mit der Pandemie kam ja jetzt nicht nur für mich als Musikerin, oh, meine Tour ist jetzt weg, sondern okay, jetzt habe ich mein Kind zu Hause für 3 Monate. Wie kann ich es schaffen, in der kleinen, kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht, wirklich Dinge umzusetzen? Das geht am besten mit Struktur. Und ehrlich gesagt bin ich noch strukturierter geworden. Das hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Okay. Manchmal habe ich wiederum schlechtes Gewissen, weil ich denke, okay, das ist einfach nicht normal. Ich liebe Tabellen. Ich habe ein ganz krasses Tabellensystem für alles.
Ich wollte bei dir schon mal so einen Kurs belegen. Excel-Tabellen für Anfänger, weil ich kriege das gerade mal hin, dass ich unten drunter gucken kann, was die Summe der einzelnen Posten ist. Aber das dauert schon.
Man kann Tabellen für alles anlegen und Übersichten. Also, und da habe ich jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe so ein Tool und das ist für mich mein zweites Gehirn, muss man sagen. Also weil ich da einfach alles rein verlagere und ich weiß genau, wie ich es finde. Und und für mich
war
die
Konsequenz. Hast du dir das selber überlegt? Hast du das selber entwickelt?
Nein, so weit ist es noch nicht. Ich bin noch nicht in die IT-Branche eingestiegen und habe eine App entwickelt.
Das wäre doch ein super zweites Standbein.
Ja, vielleicht. Mhm. Aber es gibt ja schon Produktivitätstools, die einfach toll sind, muss man sagen. Aber ich habe dann auch gemerkt, okay, auch fürs Booking jetzt, für die Zukunft. Eigentlich hat sich für mich immer die Frage vorweggestellt, Was kann ich tun, um mich handlungsfähig zu machen für die Zeit danach? Und ich habe mich sehr früh damit beschäftigt, dass es sehr lange dauern wird, damit, also jetzt ist es auch eine harte Zeit, wir sind im dritten Lockdown, wenn man so will, aber ich bin darauf vorbereitet. Habe mich das ganze letzte Jahr damit auseinandergesetzt, was passiert, wie lange wird das wohl dauern? Okay, was kann ich tun, damit ich dann und dann wieder starten kann? Welche Dinge muss ich jetzt lernen? Wie kann ich die Zeit auch nutzen? So. Und da bin ich natürlich durch viele Täler auch gegangen und viel Trauer auch darüber, dass ich mit meiner Band nicht unterwegs sein kann, weil ich einfach unheimlich gerne mit denen musiziere. Ich bin sehr gerne mit denen auf der Bühne, aber auch im Studio. Und da ist es natürlich naheliegend, ich mache ein neues Album. Und das ist das, wo ich jetzt auch meine Energie reingebe und wo mir zugutekommt wiederum auch, dass die Zeit haben dafür.
Ja. Und, du bist ein totaler Teamplayer, ne, was das angeht, oder?
Ja.
Und auch sehr treu so, ne?
Ja, also ich finde das einfach, es entsteht eine Magie, finde ich, wenn man gemeinsam musiziert. Und das ist nochmal für mich was anderes als alleine. Also das liebe ich auch inzwischen. Finde ich ganz spannend, wie sich das so entwickelt hat. Auch weil man dann nochmal ein anderes Wechselspiel hat mit dem Publikum. Mit einer Band ist man so ein bisschen unabhängiger. Man kann sich auch da distanzieren. Wenn es halt nicht so ganz die Verbindung da ist, ist nicht so schlimm, weil ich habe ja dann meine Leute auf der Bühne. Ja. Aber dieses, was da entstehen kann, das ist für mich ein Rätsel eigentlich. Nach all den Jahren ist es für mich ein Rätsel, wie man jeden Abend zusammenkommen kann, auf die Bühne kommen kann. Und dann entsteht wieder was Neues. So. Und auch wenn man ein Programm spielt, was jeden Abend gleich ist, es entsteht irgendwie was Neues. Und es ist das vermisse ich natürlich und da freue ich mich drauf, wenn es dann wieder so weit ist. Aber ich habe dann auch gedacht, okay, im Sommer zum Beispiel, da war das toll, da konnte ich abends in mein Gartenhäuschen gehen und da habe ich dann geschrieben, gesagt, ich möchte gerne am Ende dieser Zeit, möchte ich ein Album haben. Das sollte sowieso, eigentlich sollte das dieses Jahr rauskommen. Das habe ich dann verschoben, ich habe gemerkt, okay, es geht nicht. Ich habe jetzt, wir haben das Kind zu Hause, wir müssen beide auch parallel, mein Mann und ich auch parallel arbeiten. Wir kriegen das, ich kann diesen Plan nicht so durchziehen, wie ich den geplant hatte. Und das war eigentlich auch eine gute Erfahrung für mich, das loszulassen, zu sagen, okay, jetzt lasse ich erstmal alles los. Alles weg.
Ja.
Und dann strukturiere ich neu und dann kam im Grunde ja noch dazu oder beziehungsweise hat sich dann ganz toll ergeben, dass wir ja die Initiative Airplay for Artists dann ins Leben gerufen haben. Ideengeber war der Lorenz von der Band The Brothers und wir haben uns zusammengesetzt, wie können wir Künstlerinnen und Künstler ins Radio bringen, weil das die naheliegendste und konkreteste Art war in dem Moment. Wir sind ja letzten April rausgekommen, das erste Mal in die Öffentlichkeit gegangen. Yeah. Die naheliegendste Art, um uns KünstlerInnen zu helfen. Weil wir für jeden Song, der von uns ist und im Radio gespielt wird, dann eine Urheberrechtstantieme ausgeschüttet bekommen. Und das war auch ein sehr großes Projekt. Das war wie eine Veröffentlichung natürlich. Und das haben wir zweimal hintereinander gemacht. Und da kam natürlich auch meine Strukturiertheit dem Ganzen doch sehr zugute, muss ich sagen.
Du sagtest gerade handlungsfähig. Bleiben, handlungsfähig sein, finde ich sowieso, war immer so ein Begriff, den ich auch schon vor der Pandemie für mich immer, der für mich immer ganz wichtig war, weil so ich die Erfahrung gemacht hatte, es ist natürlich auch immer so ein bisschen so, man ist von den Strömen und auch so ein bisschen vom Erfolg in dem Musikgeschäft natürlich dahingehend abhängig, dass wenn es richtig gut läuft, sich natürlich irgendwie alle melden und wenn es auf einmal ein bisschen ruhiger wird, man auch häufig so ein bisschen auf sich alleine gestellt ist. Und da dann nicht in so ein Loch zu fallen, fand ich auch schon vor der Pandemie wichtig zu wissen, okay, wo kann ich denn für mich aus meiner Kraft, so aus meiner Freude, aus meinem Talent heraus schöpfen? Und ich glaube, das ist etwas, was gute Grundlage für diese Resilienz ist, die wir natürlich alle da so ein bisschen aufbringen mussten in dieser Zeit. Wie empfindest du das denn? Es haben sich halt ganz, ganz verschiedene Musiker diesem Kollektiv angeschlossen damals, was du ins Leben gerufen hast. Und es hat eine unglaubliche Dynamik auch in den Medien angenommen. Wie so vieles ist es natürlich dann über den Sommer, wird alles auch jede Aktion und alles wird so ein bisschen Normalität. Und du hattest wirklich von ganz etablierten bis hin zu ganz jungen Nachwuchsleuten, so alles irgendwie dabei. Wie empfindest du das? Gerade die jetzt gerade angefangen haben oder hatten, sich so eine Musikkarriere aufzubauen, ob als Produzentinnen oder Produzenten, als KünstlerInnen, BühnenmusikerInnen. Wie empfindest du so diese neue Generation im Gegensatz zu den etablierten, gerade im Hinsicht dem Umgang mit den Einschränkungen und diesen Herausforderungen dieser Zeit?
Interessant. Unterschiedlich. Also im Großen und Ganzen optimistischer. Gerade weil sie noch am Anfang stehen. Klar, es ist natürlich so, dass man denkt, wow, das ist unheimlich schade, wenn jemand jetzt gerade sein Debüt gemacht hat oder hätte machen sollen und dann ist das so dazwischen gekommen. Aber so, wie ich das beobachtet habe, sind sie gerade die jüngeren MusikerInnen, dadurch, dass sie eben noch nicht so lange dabei sind, noch so ein bisschen unverbrauchter, wenn ich das so sagen kann. Also in dem Sinne, die haben jetzt dann noch nicht eben, oder umgekehrt, wenn man jetzt sehr, sehr lange dann schon im Geschäft ist, dann ist das nicht die erste Krise, die man durchläuft. Aber es ist vielleicht die schlimmste. Ja. Und das heißt, man hat schon einige Beuteleien auf dem Buckel. Und da ist so ein bisschen meine Beobachtung, dass das nochmal die Stimmung nochmal so tief, auf einer tieferen Ebene für viele wirklich runtergezogen hat.
Liegt es denn nicht manchmal auch so ein bisschen, entschuldige, wenn ich da einhake, aber liegt es nicht manchmal auch so ein bisschen daran, dass vielleicht vorher schon irgendwas nicht so richtig stimmte, dass viele von uns auch so gemerkt haben, ich frage mich das manchmal selber so, war da irgendwie sowieso schon so eine leichte Schieflage da und jetzt zieht mich das einfach noch tiefer runter, weil ich vielleicht mich sowieso so ein bisschen entfernt habe von meinem Beruf oder von so dieser Leidenschaft?
Das ist interessant. Da kann ich jetzt natürlich nicht für andere sprechen. Das kann sein. Ich würde eher sagen, dass das so on top kommt, eigentlich eher zu diesem, wenn man doch noch so in so einem Abhängigkeitsgefüge sich empfindet als Künstler. Ja. Und was ich sehe, das bei den KünstlerInnen, den Jungen, die von vornherein, für die das gar kein, also die haben natürlich auch ihre Ziele, dass sie sagen, oh, ein Plattenvertrag wäre jetzt toll, aber die sind so aufgewachsen, dass sie ja selber was rausbringen können. Das war früher nicht so, man brauchte eben das Label, sonst kam man da einfach nicht raus. Und es ist immer, hat sich immer weiterentwickelt und heutzutage, wenn man so aufwächst, dann weiß man, ich brauche das eigentlich nicht, ich kann auf jeden Fall was rausstellen. Und das macht frei. Und viele ältere MusikerInnen, die sind noch aus der Zeit, wo es anders war. Und für die hat sich eigentlich die Entwicklung wie ein Abstieg vielleicht angefühlt. Auch wenn das gar nicht zwangsläufig so sein muss. Also es gibt, ich finde, das tolles Beispiel ist die Künstlerin Amy Mann, die irgendwann dann auch ihren großen Major-Label-Vertrag verloren hat, in Anführungsstrichen. Und dann gesagt hat, ja, ich verkaufe jetzt weniger, aber ich verdiene mehr. Ich bin jetzt besser dran als Indie-Künstlerin. Und dass dieses Umdenken, ich glaube, das ist was dann manchmal fehlt. Dass dann, und das ist dann so die Spitze oder die Krönung des Ganzen, dass einem jetzt dann auch noch das weggenommen wird, was man eben noch so hatte, das Live-Spielen, ist so mein Eindruck. Und für mich ist es so, ist interessant, weil du das eben mit dem Handlungsfähig angesprochen hast. Ich komme so doll aus so einer Independent-Linie, sage ich mal, Gedankenlinie, also auch früher mit Tok Tok Tok. Wir haben ja eben auch Independent angefangen. dann haben wir einen Vertrieb gehabt, dann haben wir einen Vertrag gehabt, dann hatten wir ein Label, später dann irgendwann einen Major-Deal, der nicht für uns funktioniert hat, wieder zurück zum Indie. Aber eigentlich war von Anfang an und hat sich durch die ganze Arbeit so gezogen, wir bestimmen das, ist doch klar.
Ja.
Da kommt jetzt keiner und sagt uns, nee, das ist aber jetzt nicht so, das ist nicht so, sondern deswegen waren wir auch so lange mit Indie-Partnern unterwegs, weil das auch nur da geht. Im großen Schwimmbecken geht das nicht. Da ist es so, wo das große Geld ist, da haben die natürlich einfach mehr zu sagen. Mhm. Und dass diese Attitüde oder diese Einstellung, okay, ich bestimme das und ich gebe mir meine Arbeit selbst. Also das haben wir da immer gemacht. Wir machen jetzt selber. Da wartet keiner und sagt, hey, mach das Album, sondern wir bestimmen das jetzt. Wir wollen jetzt ein neues Album rausbringen. Wir geben uns unseren Job selber. Und das ist eine ganz wichtige, befreiende Einstellung. Und dann kann man natürlich auch in so einer Situation, wo einem in einem Bereich die Hände gebunden sind, sagen, ich mach jetzt das und das ist jetzt mein Job und das bestimme ich.
Ja, und ihr hattet damals, glaube ich, bei Talk Talk Talk, hast du mir mal erzählt, auch so eine ganz klare Aufgabenteilung, ne? Da hatte jeder einfach so wirklich so seinen Job, auch was das Musikalische und dann aber auch das Geschäftliche anging. Und das hat dir wahrscheinlich auch in die Karten gespielt, als du dann, bin ich richtig informiert, das war von 98 bis 2013.
Genau.
Ich habe dich heute zum ersten Mal gegoogelt übrigens. Weil ich dachte, vielleicht muss ich so ein paar Hard Facts doch haben. Ich musste ein bisschen die Zeitachse vielleicht einordnen können. 13 Alben, stimmt das?
Ja.
Okay, und 2013 haben sich so die Wege getrennt.
Genau.
Und dir war aber sofort klar, okay, das wird jetzt, ich mache weiter. Hast du dir damals so eine Pause genommen?
Nein.
Direkt weiter?
Nee, okay. Pause. Nein, es war ja so, wir haben eine Abschiedstour gespielt und die war 2013 zu Ende. Die hat aber 2012 schon angefangen. Wir haben also eine ganz lange, eine halbjährige Abschiedstour haben wir gemacht. Das heißt, dieser Entschluss war schon länger gefasst. Wir haben auch einfach diesen Abschied von unseren Fans sehr, sehr bewusst gestaltet. Und weil da auch viel Trauer im Spiel war. Also wir haben auch viele E-Mails bekommen von Fans, oh nein, warum denn? Und das könnt ihr doch nicht machen. Und wir wollten dem so gerecht werden und sagen, wir wenden uns euch wirklich zu. Und es geht weiter, jetzt auf unterschiedlichen Wegen, aber es geht natürlich auf jeden Fall weiter. Das heißt, mit diesem Vorlauf, was da natürlich dann schon stattgefunden hatte, war das, dass ich hatte Songs geschrieben, die habe ich gesammelt, einfach über ein paar Jahre. Das hat ein paar Jahre vorher angefangen, dass ich immer mal geschrieben habe und dann auch gemerkt habe, ach nee, das passt irgendwie nicht. Ich wollte eigentlich für Talk 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 schreiben und dann habe ich gemerkt, das passt da nicht rein in dieses Gewand, was dann einfach nach 15 Jahren schon sehr klar war oder in dieses Profil. Das ist auch eine große Stärke natürlich gewesen, dass wir ein ganz klares
Profil
hatten.
Aber es ist natürlich auch so ein bisschen der Klassiker des ersten Soloalbums einer Frontfrau, selbst wenn es mit der Band weitergegangen wäre. Ich glaube, da gibt es ja verschiedene Beispiele aus der Musikhistorie, wo dann einfach mal wahrscheinlich, ich hoffe, das Beispiel ist okay, wo dann irgendwann Phil Collins gesagt hat, das ist ja alles ganz schön mit Genesis, aber diese Songs, die ich jetzt hier gerade so total hittig geschrieben habe, die passen da nicht hin, die mache ich selber. Also ein bisschen so war es auch, okay, gut.
Ja, also ich habe dann so gemerkt, dass wie ich das höre auch, dass das ist was anderes. Das war so ein bisschen so im Hinterkopf, ach so, das ist irgendwie was anderes. Mal gucken, wo ich damit hingehe. Und dann war es also so, dass ich da kontinuierlich weiter dran gearbeitet habe, schon bevor wir dann diese Tour gespielt haben. So. Und das war ein bisschen so die Pause. Wir hatten nämlich davor einen Release gehabt und da haben wir gar nicht so viel gespielt. Und in der Zeit, das war so ein bisschen eine Pausenzeit, in der wir uns auch zum einen überlegt haben, wie gestalten wir diesen Abschied und zum anderen für mich dann auch, wie geht's jetzt weiter und wie kann ich mir es vorstellen. Und dann habe ich eigentlich sehr schnell das Team gefunden, mit dem ich weitermachen wollte. Und das Tolle ist, dass wir uns auch genauso lange kennen, nämlich aus dem Studium. Und mit Matthias Meusel, der hat ja auch bei Tok 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 ein paar Platten eingespielt für uns am Schlagzeug.
Ach, das zum Beispiel wusste ich bisher noch gar nicht.
Ja, spannend. Ja, genau. Okay. Also den haben wir irgendwann mit reingeholt. Wir haben ja ganz, ganz akustisch angefangen, nur mit Saxophon und Kontrabass und Gesang. Und dann kam irgendwann ein bisschen Keyboard dazu. Und Morten hat Mouth Drums gemacht, das war sehr besonders. Und auch Gitarre gespielt ein bisschen. Aber eigentlich die Kernbesetzung war immer Saxophon, Kontrabass, Gesang. Und irgendwann wollten wir auch Schlagzeug dabei haben. Und Matthias war einfach der, den wir uns so vorgestellt haben. Und das heißt, er war da einfach die letzten Jahre dann auch dabei. Und dann haben wir so gebrainstormt und dann habe ich ihm halt erzählt von meinen Plänen und dann hatte er die Idee, Mensch, lass uns doch mit Ulrich Rode uns zusammenfinden und so hat das so seinen Anfang genommen und wir hatten alle zusammen studiert, das heißt, wir kannten uns auch eben so lange. Ja, für mich ist das so ein bisschen so, ich kenne uns aus der Sandkiste, aus der Studiensandkiste. Genau. Und dann haben wir uns getroffen zum ersten, ja, ich hatte meine Songs dabei und es hat einfach gleich gefunkt. Es war einfach so, ja, das ist
das kann man nicht
richtig.
Erfinden.
Es hat sich einfach richtig angefühlt. Genau. So, das ist, ich musste sehr wenig erklären. Also das finde ich auch, das ist was ich auch faszinierend finde an Musik. So, wenn es passt, dann muss man manchmal sehr, sehr wenig erklären. Also
wenn es passt.
Ja, wenn es passt.
Es gibt auch das, ich kenne auch die Momente, wo man ganz, ganz viel erklären muss.
Und es wird trotzdem nicht.
Das Bedürfnis hat, ganz viel zu erklären und dann man sich wahrscheinlich eingestehen muss, passt nicht.
Ja, genau, genau. Und Matthias kannte mich ja eben auch, ne? Der kannte mich und wusste, das könnte passen, sonst hätte er das nicht vorgeschlagen. Er hat ja einfach einen Wahnsinnspool an Musikern, mit denen er auch arbeitet und so. Aber auch die beiden haben ja auch lange zusammen schon gearbeitet. Und
die beiden waren ja quasi auch
die
schon.
Die beiden, genau. Die beiden waren ja auch schon ein Produzententeam als Jugendliche sozusagen. Und genau, und dann hat das so gepasst. Und dann kam ja dann Anne de Wolf dazu. Und diese Kombination war einfach wunderbar. Und mein Herzenswunsch war dann noch, den Christian mitzunehmen, der auch bei Tok 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 Bass gespielt hat. Mein Leib und Magen, was ist, bis auf alle Zeiten. Und dann war das einfach komplett.
Wir kennen das Gefühl, dass man im Moment auch den Kopf in den Sand stecken kann. Und ich finde es völlig in Ordnung. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sich mal abgleicht und der eine dann mal wirklich nur so ein bisschen zynisch rumpoltert und sagt, ah, das ist so. Und der andere hört zu. Und man zeigt sich gegenseitig, ey, ja, ich bin gerade eigentlich auf einer anderen, ich sehe dahin gerade Licht und ich bin gerade auf dem Weg dahin, aber ich verstehe dich. Ich sehe dich und hat dir der Austausch mit anderen KünstlerInnen in diesem Jahr gut getan? Oder gab es auch Phasen, wo du dich, weil wir eben, wie gesagt, wir sprachen viel von Team, wir sprachen von, ihr habt 15 Jahre zusammen auf Tour. Alles war so ein bisschen, natürlich auch mit den Fallstricken, die dabei sind, aber es war planbar so. Und hat dir der Austausch gut getan? Hast du den bewusst gesucht auch?
Ja, das muss ich sagen. Ich habe, also es gibt zwei MusikerInnen, mit denen ich viel in Kontakt war. Das warst du und aber meine Freundin Isabel Bodensee, eine Jazz-Querflötistin. Und mit der bin ich schon vorher in einem sogenannten Mastermind-Team gewesen. Also das heißt, wir haben uns in regelmäßigen Abständen per Zoom getroffen und dann ausgetauscht und dann von den Plänen erzählt und dann so gepusht und Feedback gegeben. Und das haben wir also mit dem Start des ersten Lockdowns haben wir das sehr intensiviert und wirklich täglich ausgetauscht.
Täglich?
Und täglich. Und das machen wir bis heute.
Krass.
Und das hat mir geholfen, wirklich. Also, und das ist auch was ich, glaube ich, irgendwo schon mal als kleinen Rat gegeben habe, dass man auf jeden Fall sich jemanden suchen sollte, mit dem oder mit der man sich austauscht und eben auch so Ideen, ne? Also wenn man dann so Ideen hat, weil das ist so leicht, sich in auch so Abwärtsspiralen wiederzufinden, dass man eigentlich einen Lichtmoment hat, oh, ich könnte ja das machen, und dann kommen aber die ganzen Zweifel, dann kommen die ganzen Gedanken, die einen vielleicht davon abhalten können. Und wenn man das aber einmal, quasi auf Englisch sagt man, bounce it off someone, ne, das schickst du raus und dein Gegenüber gibt dir Feedback und sagt, nee, finde ich gut. Das ist doch eine tolle Idee. Das zündet einfach und das inspiriert. Und das ist ganz wichtig, gerade auch im Hinblick darauf, dass wir einfach auch am Rande der Gesellschaft stehen. So empfinde ich das. Also ich habe...
Boah, das ist ein großes Wort, ne?
Das ist schon ein großes, finde ich.
Das ist ein großes Symbol.
Weil es einfach viele Menschen gibt, die unsere Lebensrealität nicht kennen und auch nicht... denen einfach nicht bewusst ist, wie weitreichend diese Folgen für uns sind. Das sind nicht 2 Monate, die mal eben so ein bisschen zurückgefahren sind. Das sind 2 bis 3 Jahre, wo wir uns einfach neu orientieren müssen und auch jeden Tag neu orientieren müssen und jeden Tag überprüfen müssen, okay, ist das jetzt noch realistisch, wenn ich jetzt das... die Tour für in einem halben Jahr plane, oder ist das jetzt schon wieder obsolet? Muss ich einfach jetzt schon mal wieder für noch weiter nach hinten planen? Manche möchten das auch gar nicht wissen, weil es unbequem ist. Es ist unbequem, sich damit zu beschäftigen. Und genau in so einer Situation tut es dann gut, mit anderen zu sprechen, die in der gleichen Situation sind. Aber wichtig ist, dass man sich natürlich pusht, dass man sich positiv bestärkt. Und wie du sagst, ist natürlich in Ordnung, dass man auch mal seinen Frust ablässt und auch traurig und sauer ist darüber, wie die Dinge laufen. Aber wenn es halt dann eben auch nur so kreist, ist das wieder auch nicht förderlich, sage ich mal.
Nicht besonders zielführend so, ne?
Genau.
Also ich habe das vor allen Dingen so empfunden, dass dieser persönliche Austausch und auch wirklich miteinander sprechen, so telefonieren, das ist einfach ein unglaublich gutes, balancierendes Element zu der Präsenz auf Social Media zum Beispiel ist. Wo man natürlich dann auch, dass man sich durchaus eben über die positiven Seiten gerade in dieser Zeit bewusst sein darf, zu sagen, okay, ich kann da eine Sichtbarkeit schaffen, ich habe da einen Promotion und auch einen Vertriebsweg, den möchte ich nutzen, den kann ich aber nur nutzen, wenn ich das Gefühl habe, ich tue es so, dass er mir entspricht, so, dass er wirklich auch meinen Werten entspricht. Und um da nicht so im Vergleich, ich sprach da letztens mit jemandem drüber, mit Johannes Strate war das auch so. Vergleich ist immer irgendwie natürlich der Schlüssel zum Unglücklichsein, wie es häufig so heißt. Um das so ein bisschen auszubalancieren, braucht es, glaube ich, diesen wirklich persönlichen, im besten Fall sogar analogen Austausch. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit Peter Keller, der sogar sagte, wir Musikerinnen und Musiker wir sind eigentlich nur im ersten Lockdown. Weil der hat eigentlich gar nicht aufgehört seit März. Mhm. Und dann konnten wir mehr im Sommer mal irgendwo spielen. Und dann gab es mal ein Autokino-Konzert. Und das war auch sicher alles ganz schön. Aber eigentlich ist es der erste Lockdown. Und wir machen jetzt das Jahr so ein bisschen voll. Trotzdem, du hast Pläne. Ich weiß, dass du dein Album ja quasi jetzt schon inhaltlich, glaube ich, bist du schon relativ weit, oder? Mhm. Wie ist so die, wo stehst du gerade so?
Genau. Ja, also die Songs sind im Grunde geschrieben. Es fehlen jetzt noch 2 Texte und dann hier und da noch so ein paar Ausbesserungen. Aber der Inhalt ist da und das ist natürlich die Hauptsache. Das ist unglaublich. Ich bin selber ganz fassungslos. Und das
ist textlich Inhalt? Oh, entschuldige.
Sag
du nochmal.
Das verdanke ich meinen lieben Kollegen Matthias Meuse und Ulrich Rode, die sich dann auch die Zeit genommen haben und mit mir zusammen jetzt daran geschrieben haben in den letzten Monaten.
Hat sich inhaltlich, textlich für dich, nimmst du sehr viel Autobiografisches eigentlich mit?
Es ist sehr interessant. Also das letzte Album, mein letztes Album heißt ja The Sworn. Und The Sworn stand für Verwandlung und ist ein Album, das entstanden ist im Wochenbett, kann man so sagen. Mein Kind war geboren und ich dachte, okay, jetzt mache ich einfach voll die Schotten dicht. Und dann explodierte es einfach in meinem Gehirn. Und ich so, oh mein Gott, Musik. Wow. Dann kamen Texte und ich weiß es nicht. Es ging so wahnsinnig ab, bis es dann natürlich in Form gegossen war. Hat es wirklich lange gedauert, aber es war faszinierend, was da passiert ist. Ich kann das auch gar nicht erklären und war toll. Aber auf jeden Fall hat sich das so durch dieses Album auch als Thema so ein bisschen gezogen. Und dieses, einfach einen neue Aspekte an sich entdecken, neue Wege gehen. Also das muss jetzt auch nicht, so sind die Texte auch nicht geschrieben, dass es jetzt auf meine Lebenssituation nur zuträfe, sondern eben auch, es kann sein, dass man den Kontinent wechselt oder ich weiß es nicht. Und dieses Album, das ist sehr interessant, weil ich habe mich damit beschäftigt, welche Stimmung soll das auch transportieren. Und das Thema dieses Jahres ist ja nun mal zu Hause. Und das für mich ist ganz wichtig, dass das ein Album ist, in dem man sich ein Wohlfühlgefühl hat. Ich stand so an einem Scheideweg und dachte, okay, bringe ich da jetzt auch bestimmte andere Energien rein, die natürlich auch da sind, und habe mich dann dagegen entschieden. Und textlich schöpfe ich zwar auch aus autobiografischem, aber auch ganz viel aus der Fantasie, muss ich sagen. Weil ich habe immer so das Gefühl, und aus Erinnerungen, also ich habe das Gefühl, eigentlich habe ich ja gar nichts erlebt. Ich habe nichts erlebt. Ich war nirgends. Ich habe nichts erlebt. Aber in meinem Inneren ist natürlich viel passiert. Und ich finde es faszinierend, was dieses Zurückgeworfensein auf sich dann ausgelöst hat. Was da für Erinnerungen auch hochgekommen sind, an die ich gar nicht mehr gedacht habe. Und daraus habe ich dann auch Kreativität geschöpft. Die sind jetzt nicht alle da drin gelandet. Aber das war nochmal so ein anderer Zugang zu so einer unterbewussten Ebene. Das war faszinierend.
War das schon immer so oder war das jetzt auch wirklich im letzten Jahr, dass das Erinnern, das so ein bisschen, wo sind meine Wurzeln und so, dass das so ein bisschen präsenter für dich geworden ist?
Ja, es war anders. Also ich habe mein erstes Solo-Album, also mein Solo-Debüt, Queendom Come, das war ein ganz, ich habe das immer so ein Tauchgang in die Erinnerung genannt, aber das war so gekoppelt an Menschen. Da gab es einfach verschiedene Menschen aus meinem Leben, denen ich wirklich so ein bisschen, also ein Denkmal setzen wollte. Das hört sich ein bisschen hart oder so rigide an. Aber so
schönes Bild.
Ja, doch, wirklich. Also
total.
Und das war dann, und danach ist es so in die Gegenwart gegangen, sage ich mal. Ne? Meine Gegenwart dann eben, als ich Mutter wurde. Und diesmal sind das einfach, es ist anders. Ich kann das eigentlich fast nicht beschreiben. Es ist so ein bisschen anders, aber ich sammle ja eben auch ganz viele Textfragmente, die landen dann ja auch gar nicht im Song am Ende oder auf dem Album. Aber trotzdem zu merken, dass da nochmal ganz viel im Fundus ist. Also mein Fundus hat sich irgendwie erweitert. Und ich finde es faszinierend. Ich habe da vor einem halben Jahr mit jemandem drüber gesprochen, glaube ich. Da ging es darum, man spricht ja oft von dem Fluch des zweiten Albums. Und das hatte ich zum Beispiel nicht, weil ich so viel Zeit hatte. Also weil ich ja dann eben, mir waren die Hände so ein bisschen gebunden und dadurch konnte das Album so wachsen. Und im Grunde ist es diesmal genauso. Und ich bin, was das angeht, fast so ein bisschen dankbar, weil ich einfach nichts überstürzen kann. Ich kann nichts überstürzen und das kommt der Musik zugute. In meinem Solo-Werdegang ist das Tempo sehr langsam, wenn man so will. Aber es ist, entspricht genau dem, was diese Musik jetzt braucht.
Ja. Und wenn du so einen kleinen Ausblick mal wagst, so, wo bist du in 2 Jahren?
In 2 Jahren hoffe ich doch sehr, dass ich auf Tour bin.
Ist das nochmal so für dich eigentlich so ein weltweites Tour-Ding? Ist das nochmal so was, was dich reizen würde?
Na klar. Jetzt, ja, auf jeden Fall.
Und diesmal würde dann so der Wanderzirkus mit Kind und Kegel auf Tour gehen? Oder wie würdest du es machen?
Ja.
Wenn du das sagst.
Warum nicht? Genau. Okay. Das wäre toll. Ja, habe ich total Lust zu. Also das war ja immer toll, die ganzen Reisen, die wir gemacht haben. Ob das Osteuropa war oder Brasilien oder Israel, das großartig. Also großartig, was ich da kennengelernt habe, die Menschen, die ich kennengelernt habe. Am schönsten, also jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber am schönsten war ja fast die Begegnung mit unseren Betreuern, in Anführungsstrichen. Also die Menschen, die sich um uns gekümmert haben. Das waren immer unheimlich herzliche Menschen, die uns mitgenommen haben in ihre Familie, in ihre Kirche. Einfach faszinierend. Wow. Wir waren Gäste und die haben uns mit einbezogen in ihr Leben, wollten uns wirklich ihre Kultur zeigen. Unglaublich schön. Unglaublich schön. Und das würde ich sehr, sehr gerne natürlich fortführen.
Und möchtest du das deinem Sohn gerne zeigen eigentlich?
Ja, natürlich.
Weil du sagtest vorhin, was ich ganz interessant fand, du sagtest gerade, mir waren so damals ja, ich hatte Zeit, weil mir waren so ein bisschen die Hände gebunden, wo ich erst sagen wollte, naja, gut, klar, verstehe das Bild, aber die Art und Weise, wie du ja auch ganz klar sagst, das hatte ich mir ganz bewusst so ausgesucht. Ich wollte da sein, ich wollte diese Schritte mitmachen, ich wollte es erleben, weil das sind natürlich nicht unbedingt die wiederholbaren, die man so auf Knopfdruck wiederholen kann irgendwann. Insofern wäre das nicht der nächste Schritt, dann irgendwie zu sagen, das machen wir jetzt zusammen? Weil entschuldige, wenn ich das kurz sagen darf, ich frage mich das manchmal eben auch, weil ich häufig so ein bisschen, um es einfach zu halten, häufig so alleine losgefahren bin. Und immer wenn dann die Familie dabei war, merkte ich, ah Mensch, das ist ja irre. Und dann turnt da der Kleine irgendwie neben dir rum. Und das, die größte Freude, die ich mir jetzt gerade machen kann, ist dieses Kabel jetzt zu verkabeln und zu sagen, okay, und dieses Gefühl, das haben wir zusammen gemacht. Und dann, wir waren zusammen an diesem Ort und Backstage und vorm Gig und nach dem Gig und weiterfahren. Das ist gigantisch.
Ja, also na dazu muss ich sagen, das habe ich ja die ersten 3 Jahre auch gemacht. Also wenn ich Konzerte hatte, dann sind die mitgekommen. Dann ist auf jeden Fall der Lütte mitgekommen und dann ist mein Mann mitgekommen oder unsere Babysitterin oder die Schwiegermutter. Also das war die Fortführung. Ich wollte einfach nicht getrennt sein. Genau. Von ihm. Und das war auch total schön. Und er war unser Roadie. Er durfte immer die Instrumente von Anne auspacken und ihr geben und so. Es war total süß. Und irgendwann, als dann, also wenn die Mobilität dann so groß ist und man kann das einfach nicht garantieren, dass dann der Club das auch den Backstage-Bereich bietet, wo das dann auch möglich ist, auch zu verweilen. Ne? Da kam dann so die Entscheidung, okay, jetzt fahre ich doch lieber mal wieder alleine. Und der nächste Schritt aber, wenn er, und das wird er natürlich dann sein, groß genug, um dann sich auch mal besser alleine zu beschäftigen, dann ist das durchaus wieder drin. Und ich habe aber tatsächlich so gedacht, vor ein paar Wochen, ich würde einfach so auch gerne mit ihm eine Reise machen, die eben nicht nur ins nahegelegene Gebiet ist, wo wir sonst immer hinreisen jetzt. Also ich muss da auch so ein bisschen aufpassen, merke ich, weil ich bin so viel gereist in meinem Leben und eben auch auf 2 Kontinenten aufgewachsen. Ich bin immer hin und her gependelt, dass ich sehr auf mein Zuhause jetzt fixiert bin. Ich bin unheimlich gerne zu Hause und ich habe so das Gefühl, ich möchte auch so eine Stabilität bieten. Ich möchte nicht so viel durcheinander da haben, wie ich das erlebt habe. Gleichzeitig möchte ich ihm aber auch die Welt zur Verfügung stellen, so dass er das auch kennenlernen kann. Und da muss ich so ein bisschen so eine Balance für mich finden, merke ich.
Vielleicht noch abschließend, gab es für dich eigentlich oder gibt es für dich noch so ein Role Model, so ein Vorbild, so etwas, wo du sagst, so, ach, da schließt sich so der Kreis. Als Mensch, als Musikerin, als Künstlerin. Gibt es sowas? Gibt es so ein Bild? Kannst du das?
Ja, also viele eigentlich. Also es ist nicht eine Person, aber es sind, ich habe ich beanspruche diese Menschen sozusagen auch als Mentoren, auch wenn sie das selber nicht wissen.
Ach,
aber es gibt viele Menschen, die, denen ich zuhöre in ihren Podcasts. Das sind zum Teil Autoren, es sind Coaches, es sind MusikerInnen. Und also einerseits Menschen, die ich zum Teil gar nicht kenne, einfach von der Ferne, aber auch KollegInnen, die ich einfach sehr bewundere für ihr Durchhaltevermögen, für ihre Ideenkraft. Und für mich ist das so, und da kommen wir wieder zu diesem zurück zum Digitalen. Für mich ist das Internet wie so ein Spielzeugladen. Ich habe das Gefühl, wow, ich kann mir jetzt hier aussuchen, was ich mir nehme. Und dann, ich muss nur eben gucken, dass die Portion nicht zu groß ist, sozusagen, dass ich mich nicht überwältige. Und dann nehme ich mir aber das, was mir jetzt gerade gut tut. Und das beflügelt mich. Aber das ist auch einfach sowas, dass ich mich einfach sehr gerne inspirieren lasse. Ich möchte einfach, man kann ja Dinge auch immer so oder so deuten. Mensch, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen oder so. Oder man sagt, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Ich möchte auch sowas entwickeln, genau, oder sowas Ähnliches machen. Und das ist immer eine Entscheidung, finde ich, die muss man jeden Tag treffen. Dass man sagt, ich möchte gerne mich inspirieren lassen. Ich möchte gerne, du hattest es vorhin auch angesprochen, mit dieser Vergleichskultur. Ich lehne das ab. Das möchte ich nicht, weil mir das nicht gut tut. Und ich kann meine Gedanken beeinflussen. Und ich kann mich entscheiden, wie ich Dinge wahrnehmen möchte.
Ja.
Das ist ein Training. Und das ist vielleicht was, als wirklich für mein, was ich gerne mitgeben würde. Es ist erlernbar, auch Strukturen, Gedankenstrukturen zu verändern. Und wir kommen auf diese Welt, sind total frei und offen. Und dann verlernen wir ganz viele Dinge. Und es wird abverlangt, dass wir uns eng machen, damit wir reinpassen ins System. Und dann sind wir nach, ich sag mal, der Schul- oder Studienzeit, sind wir wieder frei und können damit fast nicht umgehen, weil wir das verlernt haben. Und dann kommt der Weg zu sagen, okay, jetzt mache ich, ich erober mir das zurück. Und ich erlerne oder trainiere das an, dass ich die Dinge auch positiv sehe oder dass ich den Fokus lege auf das Positive. Mhm. Und das ist eine unheimlich schöne Erfahrung, finde ich, wenn man das schafft, sich da das Gleis, also die Weichen zu stellen, wieder immer wieder neu. Und das ist auch eine tägliche Übung und ein tägliches Training. Und das ist was ich mache und was mir hilft, auch durch alles durchzukommen. Und ich muss noch mal auf deine Frage, du hast ja mehrere Fragen auch in deinen drei Fragen von Elvis. Was kannst du gut? Da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich kann überleben. Das ist was ich gelernt habe. Und das ist was man lernen kann auch, finde ich.
Ja. Du, ich glaube, besser hättest du es nicht abschließen können. Und es ist genau das letztlich, was diese drei Fragen von Elvis mir mitgegeben haben, weil es eigentlich, ich es auch so ein bisschen als meine Aufgabe, als unsere Aufgabe, als Eltern so ein bisschen sehe, genau das, was du vorhin sagtest, immer wieder bei dieser Ursprünglichkeit zu bleiben und nicht das an Bedingungen zu knüpfen. Wenn du das, was willst du denn mal werden? Und wenn du das hast, dann bist du das. Oder wenn du das kannst, dann stehen dir die Türen offen. Sondern sich daran zu erinnern, was dieser ursprüngliche Gedanke, das ursprüngliche Sein ist. Und dass mich jetzt so mein Sohn mit 6 Jahren daran erinnert hat, dass ich mich ab und zu mal wieder erinnern muss oder darf. Und dass es ein Kompass ist und dass ich diese Fragen nicht abschließend beantworten darf, sondern dass das einfach Teil, dass es mein Navigationsgerät ist.
Ja.
Und du nennst es jetzt gerade, ich kann überleben. Und hast es ja vorher auch eindrucksvoll dargelegt, warum. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Tokumo.
Ich danke dir, Jan.
Wir über ganz viele Sachen in der Vergangenheit, in der Zukunft, für die Zukunft und kramen können. Aber ich bin sicher oder bestimmt machst du auch mal deinen eigenen Podcast. Aber gut, jetzt erst. War das jetzt gespoilert?
Nein. Da kommst du dann ins Spiel.
Ich wollte mich nicht einladen. Dann. Nein, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für dein Album, für den weiteren kreativen Prozess mit deinem wunderbaren Team, was ich ja auch sehr gut kenne. Ich sende herzliche Grüße auch in die
Danke,
Richtung.
Lieber Jan. Es war wirklich ein wunderschönes Gespräch. Danke.
Das war 3 Fragen von Elvis. Heute mit Tocumbo. Und ich packe euch natürlich alle Infos zu Tocumbo, zu Airplay for Artists und ihren sonstigen Aktivitäten in die Shownotes und auch einen kleinen Link zu einem Video, wo wir im vergangenen Spätsommer gemeinsam ein kleines Akustik-Medley unserer Songs auf Entfernung performt haben. Am besten ihr abonniert direkt Tocumbos Newsletter, denn dann entgehen euch keine Infos bezüglich ihres Albums und sonstiger Aktivitäten und ihr kriegt in regelmäßigen Abständen entschleunigte Nachrichten in eure E-Mail-Box. Ich freue mich über eure Anregungen, Kritik und Ideen unter 3fragen@janlöchel.de und bin euch sehr dankbar, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Vielleicht finden uns dann ja die oder der eine oder andere mehr, die es interessieren könnte. Ansonsten, ja, würde ich sagen, bleiben wir geduldig, vernünftig, besonnen und hoffentlich guten Mutes. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt: 3 Fragen von Elvis.